jeder Mensch hat eine Möglichkeit, das Leben von anderen zu bereichern und einfach sich zu differenzieren. Und das möchte ich eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich in Teams arbeite, immer mitgeben. Und es fühlt sich so viel besser an, wenn man seine tägliche Arbeit mit einem Blick zurück beenden kann und sagen kann, okay, ich habe wirklich mein Bestes getan. Führt nicht immer dazu, dass dann auch das Ergebnis dabei rauskommt, aber das kann man selber beeinflussen. Das möchte ich den Menschen eigentlich immer mitgeben.
Herzlich willkommen beim Digital Connected Business Podcast mit Christian Schemann und Christian Kößling.
Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode von Digital Connected Business. Mein Name ist Christian Kößling und an meiner Seite heute mein Co-Moderator Christian Schemann. Wir freuen uns sehr, heute einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben, Luka Mucic, der Group CFO von Vodafone. Herzlich willkommen, Luka.
Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich bei euch sein kann heute.
Sehr gerne. Wir freuen uns sehr, Luka. Wir kennen uns alle mehr oder minder zufällig von Vodafone. Vodafone ist aber heute nicht primär Thema. Thema bist du heute als Person, ist dein Werdegang, sind deine Ansichten, deine Weltanschauung, interessante Informationen für unsere Hörerschaft über Dinge wie Führungsstile, wie du dich entwickelt hast, was du vielleicht anderen Menschen mitgeben kannst auf diesem Weg. Und da würden wir gerne mit dir drüber reden. Und vielleicht direkt zur ersten Frage. Du bist jetzt CFO eines international führenden Telekommunikationsanbieters und warst davor 27 Jahre lang bei SAP, lange Jahre als CFO eines echten Tech-Giganten. Was waren die entscheidenden Dinge in deinem Leben? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
Ja, zunächst mal war ich wirklich fast mein ganzes Leben Kind der Metropolregion Rhein-Neckar. Man hört es vielleicht auch am kurpfälzischen Slang. Ich bin tatsächlich in Heidelberg zur Welt gekommen. Meine Eltern sind dann, als ich 3 war, nach Waldorf umgezogen. Ich habe also die SAP quasi mit mir wachsen sehen. Bin in Waldorf zur Schule gegangen, habe in Heidelberg Jura studiert, habe dann später in Mannheim meinen MBA gehabt. Also bis letztes Jahr habe ich tatsächlich mich ausschließlich im 15 Kilometer Umkreis um unsere Geschäftsstelle hier in Heidelberg bewegt. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht bereut und nicht gemisst. Erstmal, weil die Gegend hier für mich wirklich Heimat ist, weil sie auch sehr, sehr schön ist und weil sie viel zu bieten hat. Und für mich hatte sie eben auch beruflich wirklich einen Traum zu bieten. Ich hatte nach meinem ersten Staatsexamen als Jurist ein halbes Jahr zu überbrücken, bis mein Referendariat dann beginnen konnte. Und ich habe mich entschieden, okay, mache ich halt Praktikum bei dieser damals noch kleinen Softwarefirma SAP. Wusste nichts wirklich davon, was sie tun. Und habe mich dort für ein halbes Jahr als Praktikant beworben. Bin dann auch genommen worden in der Rechtsabteilung und das hat mir die Augen geöffnet dafür, wie eigentlich Unternehmen, wenn sie dynamisch, wenn sie agil, wenn sie unternehmerisch agieren, zu einer bereichernden Umgebung werden können. Ich war als Praktikant in einer verzweifelten Rechtsabteilung unterwegs, die damals aus 3 Personen bestand, wo ich dann sofort eingebunden wurde in wirklich ganz, ganz schwierige Projekte, die auch eigenverantwortlich managen durfte. Wir hatten damals zum Beispiel die erste Ausübung aus dem großen Aktienoptionsprogramm, was die SAP 2 Jahre davor eingeführt hatte, aus dem auch heute noch viele Villen in Waldorf und Umgebung resultiert sind, weil die ganz gut sich ausgezahlt hatten. Und ich durfte das organisieren und managen, diesen Ausübungstermin dann auch juristisch, steuerlich und aus anderen Gesichtspunkten über die Bühne zu kriegen. Das fand ich toll, dass einem jungen Praktikanten diese Möglichkeit eingeräumt wurde. Und am Ende von diesem Praktikum habe ich einen von der SAP unterschriebenen Arbeitsvertrag mit Startdatum 2 Jahre später auf den Tisch gelegt bekommen. Ich habe den on the spot direkt unterschrieben, weil ich dachte, ein Unternehmen, was so viel Vertrauen in seine eigene Entwicklung hat, aber auch in mich als jungen Kerl, der ja erst noch sein Referendariat fertig kriegen musste, das ist genau die Umgebung, in der ich sein will. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe eine lange Geschichte bei SAP hinter mich gebracht, 27 Jahre. Ich hatte die Möglichkeit, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich habe angefangen als Jurist, bin aber dann ins Risikomanagement, bin in M&A gegangen, bin letztlich seit 2008 CFO geworden in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, lokal, regional, global und dann eben auf der Gruppenebene. Und ich hatte immer viel Spaß daran zu lernen und mich zu entwickeln. Und das Unternehmen hat immer das Vertrauen gehabt, dass der Jurist auch was anderes machen kann. Das hat mich immer bei der SAP gehalten. Und ich bin, muss ich ehrlich sagen, auch sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte, aufgrund der Unterstützung von vielen tollen Menschen.
Und deine lokale Verwurzelung und der internationale Reach von SAP. War das nicht irgendwo ein Widerspruch? Also wenn du sehr lokal bist, musst du ja nicht zwingend sehr international sein?
Für mich war das eine tolle Kombination. Bis heute gibt es von meinem Abiturjahrgang einen Stammtisch in Walldorf, der wöchentlich stattfindet und wo ich auch immer noch, wenn ich hier in der Gegend bin, sehr, sehr gerne hingehe. Aber ihr habt es zu Recht gesagt, die SAP ist natürlich ein globales Unternehmen. Ich hatte die Möglichkeit, sehr früh international auch Teams zu führen, schon seit Anfang der 2000er Jahre. Und zuletzt war ich verantwortlich für 3 Regionen als ihr Executive Board Sponsor. Ich war deswegen regelmäßig in Lateinamerika. Ich war im Nahen Osten, sehr spannend, Saudi-Arabien, Katar, Emirate und ähnliche Gegenden, Kuwait. Ganz andere Kultur natürlich wieder als bei uns in Europa. Aber ich war eben auch Boardsponsor für Japan. Wieder was ganz anderes. Und das hat für mich immer das Salz in der Suppe ausgemacht, global arbeiten zu können, aber gleichzeitig auch zu wissen, wo ich herkomme und wo ich mich am Ende des Tages auch immer heimisch fühlen werde, auch wenn heutzutage natürlich meine zweite Heimat auch London geworden ist. Ich hatte auch die Ehre, in den letzten Jahren bei SAP Business-Einheiten direkt zu führen, unser Geschäftsprozessmanagement-Business, SAP Signavio damals und auch Taulia, eine Working Capital Management-Lösung, beide übrigens aktuell auch im Einsatz bei Vodafone, von daher weiß ich jetzt, wie es sich von der anderen Seite anfühlt, mit diesen Lösungen zu arbeiten. Aber das war für mich immer eine Kombination, die einfach funktioniert hat und die möchte ich auch, soweit es geht, in meinen weiteren Lebensweg mit einbauen.
Wow, Luca, meine größte Bewunderung. 27 Jahre bei SAP, davon viele in Führungspositionen. Du hast gerade erzählt, dass du international auch unheimlich viel Luft geschnuppert hast. Wie hat das dieses internationale Führungsstil, was hat das da mit dir gemacht, mit deinem Mindset?
Also zunächst mal, glaube ich, muss man verstehen, Menschen ticken unterschiedlich, aber interessanterweise am Ende des Tages, ob das in Lateinamerika, im Nahen Osten oder in Japan war, glaube die Art und Weise, wie Menschen Vertrauen zueinander fassen und dann auch miteinander gut arbeiten, ist grundlegend nicht so unterschiedlich. Am Ende des Tages habe ich ein paar Werte mitgenommen aus meiner Erfahrung mit unterschiedlichen Kulturen, glaube ich, universell einsetzbar sind. Vertrauen ist der Anfang von allem und Vertrauen erdient man sich dadurch, dass man das tut, was man auch sagt und was man verspricht, dass man auf der anderen Seite auch klar darüber ist, wo man seine Grenzen hat, dass man versucht, offen zu sein für Meinungen, Haltungen anderer, Respekt dafür aufzubringen, aber auch klar darzulegen, wo man selber herkommt und dann wirklich versucht, gemeinsam im offenen Dialog Lösungen zu entwickeln. Das gilt im kleinen Team in Heidelberg, das gilt aber auch in großen internationalen Teams, die standortübergreifend arbeiten müssen. Und es gilt vor allem darum, wenn man mit zum Beispiel jungen Menschen arbeitet, die natürlich ihre eigenen Ambitionen haben, die sich entwickeln wollen, dort mit ihnen gemeinsame Wege aufzuzeigen. Das ist eine Art der, sage ich jetzt mal, Leadership-Kultur, die mich am Anfang meines Weges sehr beeindruckt hat, weil es bei der SAP eine ganze Reihe Menschen gab, die eben so auch mit der wachsenden Internationalität des Konzerns umgegangen sind. Deswegen würde ich auch sagen, dass aus heutiger Sicht SAP wahrscheinlich mit das globalste Unternehmen in Deutschland ist, das wirklich nicht nur international irgendwo Teams führt in den verschiedenen Regionen, sondern die auch wirklich integriert, auch selbst zu Mitunternehmern macht. Und so möchte ich natürlich auch jetzt und in Zukunft mit meinen eigenen Teams umgehen. Ich bin aktuell, wie gesagt, bei Vodafone und ich finde es toll, dass wir in Padding an unserem Headquarter so viele unterschiedliche Kulturen an Bord haben. In meinem Führungsteam sind türkische Kollegen, rumänische Kollegen, aus unterschiedlichsten Nationen Kollegen vor Bord und am Ende des Tages versuchen wir alle zusammen unsere jeweiligen Backgrounds, unsere jeweiligen Lebenswege zusammenzubringen und daraus Kreatives entstehen zu lassen. Das ist, was mich immer an der Arbeit in Unternehmen verfolgt.
Apropos Führungsstil, wie gehst du auf Menschen zu? Vertrauensvorschuss und dann muss man es widerlegen oder muss man sich Vertrauen erst erarbeiten?
Unbedingt. Man sagt ja den Finanzvorständen nach, dass sie eigentlich das personifizierte Misstrauen oft sind. Das kommt vielleicht bisweilen von den Prozessen her, die man eben in Sachen Performance Management, Überwachung, Planung und so weiter mit orchestrieren muss. Aber ich habe immer gesagt, im Boardroom muss man ein Unternehmen mit dem Kopf führen. Aber ansonsten geht es nur übers Herz. Man muss Menschen einen Vertrauensvorschuss geben. Ich habe eigentlich eine Führungskultur immer versucht zu leben, in denen ich versuche, die besten Experten für die einzelnen Themen zu empowern, wirklich ihnen den Rücken frei zu halten, um dann eigenverantwortlich arbeiten zu können und daran dann natürlich auch wieder wachsen und lernen zu können. können. Das ist für mich ganz essentiell. Das zweite Thema, was für mich damit auch zusammenhängt, ist, dass man versuchen sollte, so wenig wie möglich top-down Empfehlungen ins Unternehmen reinzutreiben, sondern erstmal zu verstehen, bottom-up auch, wie die Dinge laufen. Als ich in meiner neuen Rolle angekommen war, war es mir zum Beispiel ein ganz wichtiges Anliegen, so schnell wie möglich mal in einen Kundenstore zu kommen, so schnell wie möglich auch mal mit einem Kollegen mitzulaufen. Wir haben in Deutschland die große Nebenkostenprivilegstransformation für unser Fernsehgeschäft und ich bin dort im Door-to-Door-Vertrieb einen halben Tag mit einem Kollegen mitgelaufen in Worms in einem großen Apartmentkomplex und habe dort auch mit die Klingeln gedrückt. Das war für mich einfach unheimlich wertvolle Erfahrung, weil daraus nimmt man auch viel mit an Dingen, von denen man ursprünglich vielleicht mal gemeint hat, sie funktionieren, aber tatsächlich funktionieren sie vielleicht doch nicht so perfekt und das ist sehr, sehr bereichernd. Also ich glaube, so wenig wie möglich, was man so im Englischen Power Distance nennt, aufkommen zu lassen, so nah wie möglich bei den Menschen dran zu sein und am Ende des Tages sich nicht selbst so wichtig zu nehmen, dass alle Entscheidungen bei einem selbst zusammenlaufen müssen, sondern eher dadurch zu skalieren, dass man wirklich auch Teams empowert, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das sind so wesentliche Eckpfeiler.
Also ich darf dir sagen, Luca, dass du Door-to-Door-Vertrieb gemacht hast, das weiß man bei Vodafone, das hat sich rumgesprochen. Das ist mit Blick auf die Frage, wie geerdet ist man und wie will man das Business angehen, auch glaube ich eine unschlagbare Attitüde. Wenn du sagst, ich will mal bottom-up verstehen, was die Probleme sind, wie gehst du dabei vor, die Wahrheiten und die realen Probleme von möglicherweise nur als solchen dargestellten Problemen zu unterscheiden? Wie machst du das?
Ja, ich glaube, man muss deswegen wirklich über verschiedene Ebenen arbeiten. Für mich war immer ein ganz wesentliches Instrument sogenannte Skip-Level-Meetings. Ich habe ja eine Organisation, die sehr groß ist, die deswegen über eine erste Führungsebene geführt werden muss, in der aber natürlich auch Menschen am Ende des Tages sehr menschlicherweise darum konkurrieren, Attention zu bekommen für ihre Probleme und damit natürlich auch entsprechendes Funding, Budgets entsprechend zu bekommen. Und deswegen ist es wichtig, eine zweite Meinung zu haben, aber eben nicht auf eine Art und Weise, die dann als hintenrum rüberkommt. Deswegen habe ich immer sehr offen verreten, Leute, ich möchte mal gerne auch mit eurer zweiten Ebene, der nachgelagerten Ebene sprechen. Und zwar nicht nur und ausschließlich one-to-one im stillen Kämmerlein, um dann bidirektional wiederum eine einseitige Meinung vielleicht gespiegelt zu bekommen, sondern wirklich in der Gruppe einfach auch über Funktionen hinweg die Leute zusammenzubringen und dann mal ganz einen offenen Austausch zu pflegen. Das habe ich immer als sehr, sehr wertvoll empfunden, weil dann teilweise die Kollegen untereinander sich vielleicht auch ein bisschen relativiert haben in den Problemen, aber weil man umgekehrt darüber auch teilweise Unausgesprochenes identifizieren konnte, weil wir sind ja alle in einem großen Unternehmen in einer Wertschöpfungskette unterwegs. Das heißt, der Output der Abteilung A wird immer auch zum Input der Abteilung B und umgekehrt vielleicht darüber dann einfach auch den Austausch zu pflegen und quasi so ein bisschen als vielleicht teilweise die fehlende Ecke im Dreieck zu fungieren, das habe ich auch immer als sehr hilfreich empfunden, um dann auch für mich so einen Blick herauszukristallisieren, wo sind dann wirklich die prioritären Probleme und das, wie gesagt, auch wirklich nicht nur formal zu tun, sondern auch informelle Möglichkeiten zu nutzen. Ob es die Weihnachtsfeier bei der SAP war, ziemlich legendäres Event in der SAP-Kultur, ob das ein Sommerfest war oder ob es eben das klassische Meeting war für ein Skip-Level zusammenkommen. Da muss man versuchen, die verschiedenen Formate zu bespielen.
Luca, der moderne CFO agiert ja heutzutage als Co-CEO, da er nicht nur für finanzielle Aspekte des Unternehmens verantwortlich ist, sondern auch eine Schlüsselrolle bei der Formulierung und Umsetzung der Unternehmensstrategie spielt. Kannst du uns hier einen kurzen Einblick geben?
Ich habe die Rolle immer so definiert, dass ich den CFO als den Co-Navigator für den CEO sehe. Der CEO, klar, definiert natürlich zusammen mit seinem Leadership-Team, da ist der CFO eine Stimme, aber da gibt es natürlich viele andere auch, Engineering, Vertrieb, die wesentlichen Unternehmensfunktionen, definiert eine Strategie und gibt sie vor. Aber die Aufgabe des CFOs muss es dann sein, für den eingeschlagenen Weg den sichersten Pfad zu finden, zu versuchen, Fallstricke zu vermeiden, zu versuchen, wie komme ich da am schnellsten hin, wie komme ich da auf eine Art und Weise hin, die wertsteigernd ist. Und dazu muss ich das Geschäft fundamental verstehen, muss auch verstehen, was sich außenrum tut, um dann eben auch die Execution im Unternehmen entsprechend sauber mit den entsprechenden Mitteln unterstützen zu können. Und am Ende des Tages sind ja Finanzprozesse immer eng eingebettet, auch wiederum in die End-to-End-Wertschöpfungskette. Wenn ich meine Prozesse zum Beispiel rund um Collection nicht sauber im Griff habe, dann trage ich mit dazu bei, dass es eine schlechte Kundenerfahrung am Ende des Tages gibt, weil vielleicht eine falsche falsche Faktura erstellt wird, weil man dem falschen Thema, wo es eigentlich einen Dispute gibt, hinterhergeht und dann am Ende des Tages eigentlich eine Eskalation auf der Kundenseite erzeugt. Während ich natürlich aus der reinen Finanzperspektive auch hingehen könnte und sagen, interessiert mich alles nicht, ich will nur mein Cash möglichst schnell in der Tasche haben. Ich muss also Systeme im Unternehmen holistisch versuchen zu begreifen, um dann auch meine Prioritäten und natürlich auch die Finanzprioritäten des Unternehmens sauber darauf auszurichten. Bei einem Unternehmen, das zum Beispiel sehr stark darauf ausgerichtet ist, Kundenbeziehungsmanagement und Kundenerfahrung zu stärken, muss ich halt sicherstellen, dass zum Beispiel auch die Investitionen in diese Richtung ausreichend fließen. Und das ist eine originäre Aufgabe des CFOs, die aber natürlich sehr, sehr eng verzahnt ist mit der des CEOs. Jetzt habe ich momentan den großen Vorteil, dass ich mit einer CEO zusammenarbeite, die vorher mein Amt hatte, die deswegen an der Stelle sicherlich ziemlich ähnlich tickt. Das war aber früher auch schon bisweilen so oder bisweilen ganz anders. Bei der SAP habe ich mit zwei Vorstandschefs zusammengearbeitet. Der eine Bill McDermott, einer der besten, begnadetsten Verkäufer, die ich je kennengelernt habe. Extrem gut auf der großen Bühne, extrem inspirierend, aber auch ungefähr auf 35.000 Meter über dem Boden schwebend. Das heißt, da musste ich ganz anders mit ihm im Teaming umgehen, musste mich eben sehr stark um die Details dann kümmern und dafür sorgen, dass sozusagen das, was dann als Inspiration aufgerufen wird, am Ende des Tages auch irgendwo halbwegs der Realität entspricht. Mein zweiter CEO bei der SAP war ein früherer Mitarbeiter von mir, der Christian Klein, ehemaliger Chefcontroller der SAP. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass der wiederum das diametrale Gegenteil dazu war. Der hatte die Tendenz und hat, glaube ich, immer noch die Tendenz, wenn ich das mit Verlaub sagen kann, sehr, sehr tief in einzelne Themen abzutauchen. Und da muss man dann auch wieder versuchen, möglichst komplementär zu sein und sich dann vielleicht ein Stück weit zurückzunehmen, einen zweiten subatomaren Blick sozusagen auf alle Details zu werfen, eher zu versuchen, dann High-Level mitzudefinieren, was bedeutet das dann eigentlich für unsere mehrjährigen Ambitionen und Ähnliches. Und deswegen hängt es auch immer ein bisschen mit der Persönlichkeit des CEOs zusammen, wie man da seine Rolle am besten spielen kann. Aber das macht es auf der anderen Seite auch wieder sehr vielschichtig und spannend.
Bei deiner Reise sozusagen zur Wahrheit, was kann man in deiner Funktion tun, um in einem Unternehmen für möglichst hohe Transparenz zu sorgen? Also wirklich das Bullshit-Bingo, wenn ich das mal so nennen darf, ohne respektlos zu sein, idealerweise so klein wie möglich zu halten. Konzerne haben ja die Tendenz dazu, dass Wahrheiten sich verselbstständigen und dann über verschiedene Ebenen. Und du kannst ja nicht mit jeder Funktionsebene sozusagen so ein bilaterales Gespräch oder beziehungsweise ein Gruppengespräch führen. Was kann man aus eurer Perspektive, aus eurem Management-Level, der ja sehr exponiert ist, was kann man tun, um das zu erwirken?
Also erstmal ein alter Werbeslogan, Fakten, Fakten, Fakten und immer an den Leser denken. Das ist auch tatsächlich so. Letztendlich die Aufgabe des CFOs muss es sein, objektive Fakten bereitzustellen, die emotionslos, rational, aber auf der anderen Seite auch in einer Art und Weise bereitzustellen, dass sie dann tatsächlich auch jemand wahrnimmt. Bringt mir nichts, wenn ich eine wahnsinnige Komplexität aus 250-seitigen PowerPoint-Schlachten versuche, in Abstimmungsprozesse einzubringen. Ich muss in der Lage sein, Dinge zu verdichten, am Ende des Tages auf Trends und auf Optionen zurückzuführen. Das ist ein anderes ganz wichtiges Thema. In der Welt der Unternehmen ist nichts eindimensional. Es gibt nichts, was alternativlos ist. Und nichts, was sozusagen die einzig mögliche Richtung vorgibt. Ein Board, ein Management-Team braucht am Ende des Tages die Auseinandersetzung damit, was es an Handlungsalternativen gibt und welche Vorteile, Nachteile und am Ende des Tages vielleicht langfristigen Konsequenzen daraus resultieren können. Das ist für mich auch Teil der geborenen Aufgabe des CFOs, diese Optionalitäten aufzuzeigen, um danach dann eben eine richtige Entscheidung zu ermöglichen. Es kommen noch ein paar andere Themen dazu. Aus meiner Sicht, der CFO muss eigentlich der objektivste Player am Tisch sein, weil er am Ende des Tages ja keine Funktion verantwortet, sondern eine ganz wichtige Stabsfunktion hat, am Ende des Tages an einem langfristigen Wohlergehen, an der Sustainability, wenn man so schön neudeutsch sagen will, des Unternehmens das größtmögliche Interesse aufbringen muss. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass er sozusagen nicht ex cathedra Finanzziele runterbricht und danach den lieben Gott gut guten Menschen sein lässt, sondern am Ende des Tages wirklich mit reingeht in die Abstimmungsprozesse und auch kontinuierlich vermittelt und vielleicht auch bisweilen verhandelt, wie dann am Ende des Tages in der Realität auch solche Pläne sich weiterentwickeln können und dabei immer versucht, das Unternehmensinteresse im Blick.
Wie wichtig ist Networking für deine Karriere und welche Strategien wendest du an, um berufliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen? Ich habe gesehen bei LinkedIn, was für mich ja das Nonplusultra-Tool ist, hast du schon weit über 10.000 Follower.
Ich glaube, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, habe ich jetzt die 15.000 überschritten. Aber ehrlich gesagt, für mich ist Quantität da nicht wirklich wichtig. Qualität ist es eigentlich, was zählt. Ich versuche das ganze Thema eigentlich wirklich möglichst stark im 360-Grad-Blick zu leben. Am Ende des Tages, man ist abhängig von Machtstrukturen in einem Unternehmen. Deswegen muss man natürlich eine Beziehung so gut wie es geht pflegen zu seinen übergeordneten Instanzen. Ob das jetzt ein Board ist, ob das der CEO im Unternehmen ist, das ist immer wichtig, oder daheim die Ehefrau, die sowieso die größtmögliche Chefin dann ist an der Stelle. Das ist bisweilen auch gar keine so leichte Balance. Ich habe kürzlich meiner jetzigen CEO gratuliert zu einem Firmenjubiläum und da habe ich gesagt, du bist jetzt mit die wichtigste Frau in meinem Leben. Ich habe ansonsten nur noch meine Mutter und meine Ehefrau und die beiden bemühen sich noch vorne dran zu sein, aber du kommst schon ziemlich nah dran. Also Spaß beiseite, das ist eine wichtige Geschichte und die kommt durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, dadurch, dass man sich jeweils immer die Meinung sagt. Man muss auch ein Netzwerk dadurch pflegen, dass man offen zu Menschen ist, die einem vielleicht ansonsten, wenn sie nicht so damit einverstanden sind, was man ihnen sagt, vielleicht auch mal ungemütlich kommen könnten. Aber da den Mumm zu haben, auch wirklich offen zu kommunizieren, ist ganz, ganz wichtig. Dann extrem wichtig, gerade bei einer SAP, einem Unternehmen, das zwar sehr groß gewachsen ist, aber immer noch so ein bisschen Gründergeist eine ganz lange Zeit versprüht hat, die Netzwerke auf derselben Führungsebene zu bespielen. Da ist aus meiner Sicht ganz wichtig, immer wieder daran zu arbeiten, dass deine Peers verstehen, du bist nicht dafür da, dich selbst zu optimieren, sondern du bist hilfsbereit und du willst auch abgeschlossene Aufgaben übergeben. Für mich von meinem eigenen Leadership-Branding her war einer der wichtigsten Netzwerkkomponenten zu sagen, ich möchte lang genug in einer Aufgabe sein, sodass ich wirklich die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dazu bringen kann, am Ende meiner Zeit sagen zu können, okay, die Zusammenarbeit ist jetzt wirklich besser geworden mit meiner jeweiligen Funktion. Ich hinterlasse was Nachhaltiges, ich nehme aber auch eine Lernerfahrung mit. Und das bringt mich dann auch zum letzten Thema, Netzwerken in den Teams. Das ist für mich extrem wichtig. Ich habe immer versucht, die Kantinen täglich aufzusuchen, mich nicht irgendwo auf der Chefetage in einem Casino da einzuschließen, sondern wirklich den Kontakt mit den Mitarbeitern, ob aus meinem eigenen Bereich oder auch aus gerade auch sehr wertvoll anderen Bereichen zu suchen, um dort einfach auch den Puls zu fühlen, was geht's ab, aber auch zu vermitteln, die Leute da oben, die da gerade wieder eine Restrukturierung oder eine Reorganisation verabschiedet haben, das sind keine irgendwie unnahbaren Gestalten, die haben auch ihre vielleicht Schwachstellen, die haben vielleicht auch ihre blinden Flecke, aber vor allem, es lässt sie nicht unberührt, wenn sie auch mal schwierigere Themen und schwierigere Entscheidungen durchexekutieren müssen, um darüber dann auch irgendwo gemeinsam Überbrücken dieser hierarchischen Differenzen zu ermöglichen. Das habe ich versucht, wirklich eigentlich die ganze Zeit zu leben, wie es mir gelungen ist. Okay, das müssen dann vielleicht die 15.000 Follower dann irgendwann bewerten oder auch andere Personen, die ich in meiner Lebenszeit getroffen habe. Aber am Ende läuft es darauf raus, einfach menschlich zu sein und Spaß dran zu haben, sich mit Leuten auszutauschen und nicht den Hintergedanken dahinter zu haben, immer, okay, wie nutzt mir das jetzt für mein eigenes Fortkommen, sondern wirklich den Mensch hinter den Funktionen.
Aber Luca, das gelingt dir auch, also das Feedback kann ich dir schon geben. Leute, mit denen ich spreche, die sagen alle, du bist eben easy to access, also auf dich kann man einfach zugehen und da hat auch niemand den Eindruck, dass das irgendwie Fangfragen wären oder sowas.
Nee, überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, auch auf verschiedenen Wegen, also zum Beispiel, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht derjenige, der sich vor allem über irgendwelche Social Media Apps bewegt. Mich kann man tatsächlich immer noch mit am besten klassisch über E-Mail erreichen, aber da versuche ich dann wirklich auch Respekt auszudrücken für jeden, der irgendwie auf mich zugeht, indem ich halt einfach schnell antworte. Die Antwort wird nicht immer jedem gefallen, aber es ist eine Frage des Respekts, die Dinge dann nicht tagelang liegen zu lassen, nur weil vielleicht eine unangenehme Antwort dabei rauskommt, sondern halt einfach schnell und klipp und klar zu sagen, was Sache ist. Dann kann auch jemand damit weiterarbeiten. In einem Unternehmen ist für mich Zeit eines der allerwichtigsten Assets. Und Zeit hat auch Arbeitsqualität für sich. Jeder von uns hat es mitbekommen, was das bedeutet, wenn man irgendwie frustriert nicht weiterkommt, weil irgendwo etwas fehlt an Input, an Feedback, an Zuarbeiten. Und ich finde, die höchste Form, jemandem Respekt auszudrücken, muss auch immer sein, wirklich rasch auf einen zu reagieren.
Ja, die sind beeindruckend, die Responsezeiten. Die sind wirklich legendär. Zurück zu dir als Führungskraft. Wie würdest du dich als Führungskraft beschreiben? Und wie würdest du glauben, fällt ein 360-Grad-Feedback über dich aus, wenn ich das so fragen darf als Führungskraft?
Ich habe kürzlich tatsächlich 360-Grad-Feedback bekommen, nicht nur bei meinem jetzigen Arbeitgeber, aber als ich mich bei der SAP verabschiedet hatte, hatten wir eine Veranstaltung, wo dann unterschiedliche Stakeholder gesprochen haben. Und ich glaube schon, dass das beides relativ konsistent ausfallen würde. Also erstmal mein Kernführungsprinzip ist auf Englisch gesprochen, tough on the issue, soft on the people. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, als Führungskraft einen klaren Polarstern, North Star auszudrücken, klar zu sein, aber wo wollen wir hin, wo müssen wir hin, auch wenn es vielleicht dann nicht jedem gefällt und dann auch nicht nach jedem Wind sich dann wieder in eine andere Richtung zu drehen, sondern konsistent zu sein, aber dabei eben auch mit den Menschen im Blick zu behalten und einfach mit Respekt und auch mit Wertschätzung den Menschen zu begegnen. Wenn Führungskräfte das Gegenteil tun, bei allen inhaltlichen Themen immer wieder flipfloppen und dann die Schuld für die daraus resultierenden schlechten Leistungen dann der Unfähigkeit ihrer nachgeordneten Führungsebenen oder den Mitarbeitern geben, dann führt das nur dazu, dass auf lange Frist Wettbewerbsfähigkeit im Unternehmen untergeht und dass auch diese Führungskräfte am Ende des Tages keine ausreichende Followerschaft sozusagen haben werden. Das habe ich immer versucht zu vermeiden. Das andere wesentliche Führungsprinzip ist, also ich glaube, dass jeder Mitarbeiter, egal auf jeder Ebene, ich damals als kleiner Praktikant oder ich dann viel, viel später als Boardmitglied, eine Verantwortung hat, aus seinen Kompetenzen das Bestmögliche zu tun und wirklich nach Exzellenz zu streben. Kurzes Beispiel zu geben. Mein größtes Vorbild, was ich in 27 Jahren SAP kennengelernt habe, war ein japanischer Mann namens Takatori-san. Das war kein CEO von Sony, das war mein Fahrer, der mich immer gefahren hat, wenn ich in Tokio als Sportsponsor für die Region war. Der Mann hatte bei meiner ersten Reise mitgekriegt, dass ein Jazzlied, was im Radio lief, mir sehr gut gefallen hatte, weil ich ihn gebeten hatte, das Radio aufzudrehen. Ich kam ein Jahr später zurück und er hatte die Greatest Hits von diesem Jazzpianisten Oscar Peterson gekauft gehabt und hat mir gesagt, wollte er mir nur sagen, dass wir jetzt quasi jedes Mal, wenn wir durch Tokio fahren, diese Platte dann anhören können. Und das ist für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich werde nie so gut als CFO der SAP oder auch jeglichen Unternehmen sein, wie dieser Mensch darin war, was er getan hat. Und jeder Mensch hat eine Möglichkeit, das Leben von anderen zu bereichern und einfach sich zu differenzieren. Und das möchte ich eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich in Teams arbeite, immer mitgeben. Und es fühlt sich so viel besser an, wenn man seine tägliche Arbeit mit einem Blick zurück beenden kann und sagen kann, okay, ich habe wirklich mein Bestes getan. Führt nicht immer dazu, dass dann auch das Ergebnis dabei rauskommt, aber das kann man selber beeinflussen. Das möchte ich den Menschen eigentlich immer mitgeben, mit denen ich.
Und dann hast du dir auch nichts vorzuwerfen.
Thema Technologie. Welches Gadget oder Technologietool nutzt du jeden Tag und kannst nicht mehr darauf verzichten?
Ja, das ist natürlich ganz klar. Als Mitarbeiter eines Telekommunikationskonzerns war allerdings auch vorher schon so, ist es tatsächlich das Handy und dann noch der iPad. Ich bin, das ist vielleicht das Negative an mir, schon in irgendeiner Form süchtig danach geworden. Als es früher mal diese Blackberries noch gab, die dann so schön vibriert haben, wenn man sie an der Hüfte getragen hat, hatte ich tatsächlich so die Anwandlung dieser Phantomvibrationen. Es war eine offizielle Krankheit damals, das Manager im mitten in der Nacht aufgewacht sind, weil sie das Gefühl hatten, da vibriert irgendwas am Pyjama. Also ich war da ziemlich nahe dran und deswegen auch die schnellen Response-Zeiten. Aber das braucht man offen gesagt einfach, um heutzutage am Puls zu bleiben, gerade wenn man viel unterwegs ist. Dementsprechend ist auch dieses Gadget jetzt nur einen halben Meter von mir entfernt.
Genau. Sag mal, wie blickst du auf AI, also künstliche Intelligenz? Eher mit Hoffnung oder mit Sorge? Ich würde erwarten, dass du jetzt eine flammende Hoffnungsrede hältst, oder wie siehst du das?
Das ist eine spannende Frage. Ich muss sagen, ich bin nachdenklich geworden, als ich vor ein paar Jahren mal ein Buch von einem Oxford-Professor Nick Bostrom gelesen habe, Superintelligence, wo es dann darum ging, was passiert eigentlich an dem Punkt, an dem eine künstliche Intelligenz tatsächlich mal den Sprung schafft zu einer dem Menschen überlegenen Intelligenz. Kann das eine exponentielle Wirkung auslösen, in der dann in kürzester Zeit die Fähigkeiten einer solchen künstlichen Intelligenz so stark anwachsen, dass sie gar nicht mehr zu kontrollieren ist? Und was passiert dann? Also das Terminator-Szenario, das war eine sehr extreme Sicht, die auch in einigen Punkten, glaube ich, mittlerweile von der Realität überholt ist. Ich sehe es differenziert. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz einen der exorbitantesten Produktivitätsschübe auslösen kann, wenn wir alles richtig machen, die die Menschheit bisher erlebt hat. Und das ist per se erstmal etwas, was im Saldo die Chance hat, sehr positiv sich auszuwirken. Das ist ja nichts Neues. Ja? Vor ein paar hundert Jahren, als die ersten Dampfmaschinen entwickelt wurden, haben französische Manufakturarbeiter ihre Holzschuhe, die Sabots, in die Maschinen geschmissen, um sie kaputt zu machen, weil sie ihre Arbeit bedroht gesehen haben. Daher kommt auch der Begriff Sabotage. Und am Ende des Tages haben die Dampfmaschinen aber einfach die Produktivität in der Welt und damit am Ende des Tages, glaube ich, auch Wohlstand in der Breite der Bevölkerung eher befördert. Genau das Gleiche später mit anderen Entwicklungsschritten. Künstliche Intelligenz muss aber richtig eingesetzt werden. Und richtig eingesetzt heißt, A, muss ich verstehen, welche Datenströme eigentlich von der künstlichen Intelligenz genutzt werden. Und in dem Zusammenhang muss ich diese natürlich auch so erstellen, muss ich so ihre Qualität sichern, dass sie nicht zu Fehlschlüssen und damit auch zu Fehlentwicklungen führen können. Das ist eine Aufgabe, die am Ende des Tages Menschen werden übernehmen müssen, die den Kontext dazu kennen. Ich kann mir viele Einsatzmöglichkeiten vorstellen, wenn ich jetzt über die Telekommunikationsbranche zum Beispiel nachdenke, wie viele Kunden gibt es, die immer noch sehr lange Zeit mit Callcentern verbringen müssen, um einfach eine Lösung für ihre Probleme zu bekommen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, hochautomatisiert, intelligent, unter voller Nutzung des gesamten Datenschatzes zu möglichen Lösungen, zum Beispiel einen Chatbot zu entwickeln, der wirklich 95% aller Anfragen auf den ersten Blick beantworten kann. Was könnte das beitragen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit? Was könnte das beitragen dazu, dass sich Menschen dann auch wieder mehr darauf konzentrieren könnten, nicht nur die Probleme der Vergangenheit zu bewältigen, sondern auch nach vorne weiterzudenken und neue Innovationen zu generieren. Aber um das zu schaffen, muss ich auch zu verstehen können, wie die aktuellen Prozesslandschaften ausgeprägt sind. Und das sind wiederum menschliche Aufgaben. Und am Ende des Tages, glaube ich, haben wir eine Transformationsherausforderung vor uns. Denn die Entwicklungen, glaube ich, sind nicht irgendwie ein Hype, sondern wir sehen heute schon, dass künstliche Intelligenz in verschiedensten Use Cases extrem gut skaliert und extrem gute Ergebnisse bringen kann. Wiederum, wenn der Datenschatz sauber aufbereitet ist dafür. Aber ich muss die Menschen dafür vorbereiten, was das für Qualifikationsprofile, was das für Rollenprofile in der Zukunft bewirken kann. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, vor die sich aber auch die Unternehmen nicht verschließen dürfen. In meinem aktuellen Unternehmen rollen wir gerade ein globales Training über künstliche Intelligenz an alle Mitarbeiter aus. Ich bin sehr gespannt. Es ist kein zwingendes, es ist nur ein stark empfohlenes Training, wie viel unserer Kolleginnen und Kollegen dann am Ende des Tages dieses Training auch nehmen werden. Aber ich glaube, es wird für uns alle eine Herausforderung sein, die Möglichkeiten zu verstehen und uns danach auszurichten. Wie gesagt, die Gesellschaft hat da eine große Verantwortung, Unternehmen auch. Aber am Ende des Tages liegt es auch an uns allen, damit bestmöglich umzugehen. Dann kann daraus eine große Chance für uns entstehen.
Luca, jetzt wollen wir das ganze Thema mit einer Quick-Fire-Round etwas aufpeppen. Wir werden dir einige Fragen stellen und benötigen jeweils eine schnelle Antwort von dir. Bist du bereit?
Aber sicher.
Was ist das Erste, was du morgens machst, um deinen Tag zu starten?
Aufstehen.
Rotwein, Weißwein, Bier oder kein Alkohol?
Rotwein, Weißwein, Bier und noch ein paar andere Alkoholiker.
Welches Buch hat dich zuletzt inspiriert und warum?
Good to Great von Jim Collins. Buch darüber, wie vorher durchschnittliche Unternehmen es geschafft haben, für einen ganz langen Zeitraum danach zu absolut herausragenden Unternehmen zu werden. Und sehr viel davon hat tatsächlich auch wieder mit Führungskultur in diesem Buch zu tun. Das hat mich sehr inspiriert.
Nordsee oder Berge? Nordsee. Oder einsame Hütte oder New York?
Also weder noch. Gerne mal an der Nordsee, Berge nicht mehr so sehr. Am liebsten, ehrlich gesagt, ein schöner Sandstrand im Warmen und nicht an der Nordsee.
Kryptowährung ins Portfolio?
Auf gar keinen Fall. Ich weiß, man kann damit viel verdienen, aber gerade für einen Finanzer im Unternehmen zielt alles auf stabile Entwicklungen ab und die großen Sprünge, die würden mich dann nicht gut schlafen lassen.
Alles in Maßen oder alles volle Pulle?
Eher alles volle Pulle.
Welche Eigenschaft schätzen andere Menschen am meisten?
Dass ich mich meistens nicht so ernst nehme, dass ich auch über mich lachen kann.
Als Privatperson, wie würde deine Frau dich beschreiben? Welche 3, 4 Eigenschaften würde sie über dich nennen?
Ehrlich, sicherlich hilfsbereit, aber auch sicherlich sehr arbeitsam und bisweilen im Risiko, die Work-Life-Balance außer Acht zu lassen.
Das wäre ehrlich gesagt die nächste Frage, zumindest auf meinem Zettel gewesen. Kriegst du das hin, Work-Life-Balance, oder unterscheidest du nicht zwischen deinem Privatleben und dem Businessleben?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit dem Begriff immer meine Schwierigkeiten hatte. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, Work und Life lässt sich ja eigentlich gar nicht mehr wirklich trennen. Also wir sind am Tag irgendwo 16 Stunden bewusst unterwegs, den Rest schlafen wir. Und von diesen 16 Stunden, zumal in so einer Funktion, wie ich sie jetzt habe, verbringe ich den größten Teil bei der Arbeit. Das heißt, wenn ich diese Differenz spüren würde, glaube ich, würde es mir nicht gut gehen. Weil es würde ja bedeuten, dass mir was fehlt während der Zeit, wo ich bei der Arbeit ist. Bin. Das sind für mich unterschiedliche Aspekte meines Lebens, ganzheitlichen Lebens. Und für mich kommt es darauf an, meine Arbeit so zu gestalten, dass sie möglichst frei von negativem Stress ist. Positiver Stress aus meiner Sicht aktiviert mich mehr. Deswegen kommt es für mich darauf an, dass wir anspruchsvolle Aufgaben verfolgen, dass wir das in einem Team machen, in dem die Leute auch wirklich miteinander konstruktiv und gut auskommen. Und dann am Ende des Tages natürlich auch, dass die Arbeit, die man tut, dann auch etwas ist, wo mein privates Umfeld sich damit auch identifizieren kann. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Argument gewesen. Ich hätte mich sicherlich nicht für Tätigkeiten geöffnet, auch wenn sie mir vielleicht ein sehr, sehr hohes Auskommen ermöglicht hätten, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, damit ist mein Umfeld aber letztendlich nicht einverstanden. Ich muss ehrlich sagen, meine Familie hat mich immer unterstützt und hat ehrlich gesagt auch immer die Mission hinter meinem Unternehmen unterstützt. Meine Kinder, glaube ich, hatten ihr zweites Wort nach Mama war nicht Papa, sondern AP für SAP. Aber ich glaube, die haben nicht das Gefühl gehabt, dass ihnen dadurch irgendwas gefehlt hätte. Und ich habe auch immer versucht, meine Zeit, die ich dann hatte, privat, auch wirklich fokussiert mit ihnen zu verbringen. Ich habe, als ich dann ausgestiegen war bei SAP, über einen Monat eine Weltreise mit meiner Tochter zusammen, nur wir zwei gemacht. Das ist dann auch etwas, wofür man sich an der richtigen Stelle dann auch die Zeit nehmen kann. Und diesen Sommer ist meine Silberhochzeit. Und da machen wir dann auch nochmal eine schöne Familienreise zusammen nach Mauritius. Da freue ich mich auch drauf. Und da wird dann auch das Telefon ausgelassen.
Das ist auch richtig so. Luca, du hast eine tolle Karriere hingelegt. Du bist auf einer wirklich exponierten Position und wirkst auf Dritte extrem ausgeglichen, wenn ich das mal so sagen darf. Gibt es Leute, die auch den Anspruch haben, weit nach vorne zu kommen? Gibt es irgendeinen Tipp, den du den Menschen geben kannst? Also war das alles das Resultat harter Arbeit? Muss man auch zum richtigen Zeitpunkt sein? Welche Empfehlung würdest du aussprechen?
Ich sag gerade jungen Kolleginnen und Kollegen, die mich fragen, was muss ich eigentlich tun für meine Karriereplanung? Eigentlich immer, vergesst die Karriereplanung, aber fokussiere dich auf Entwicklungsplanung. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, für mich war klar, als ich die Entscheidung getroffen hatte, ich gehe zur SAP und nicht, was ich ursprünglich mal vorhatte, zu einer von den großen Anwaltskanzleien in Frankfurt oder so, klar, okay, ich werde nicht im juristischen Bereich bleiben, aber ich sehe das als eine gute Startplattform und ich habe mir überlegt, was brauche ich eigentlich noch für Kompetenzen, um ein Unternehmen dann wirklich in seinen Verästelungen verstehen zu können und daraus dann letztendlich eine Plattform für mich aufzubauen. Und dann habe ich tatsächlich strukturiert versucht, diese verschiedenen Stationen in irgendeiner Weise dann auch abzudecken. Das ist das erste Thema. Strukturierter Tagesablauf ist für mich ganz entscheidend. Ich stehe morgens meistens um 4 Uhr auf. Das klingt jetzt extrem, aber für mich funktioniert das vom Biorhythmus eher einfach. Ich versuche um 5 an meinem Schreibtisch zu sitzen, weil das gibt mir 3 Stunden Zeit, wo dann wirklich gar nichts passiert an Meetings. Meetings können so viel Zeit fressen, brutal. Ab und zu haben wir zu viel davon, ehrlich sagen. Aber in dieser Zeit versuche ich dann wirklich alles abzuarbeiten. Dann starte ich den Tag mit 0 E-Mails in meiner Inbox und dann kann ich den Rest des Tages auch gut überstehen. Zweites wichtiges Thema. Und dann das dritte ist, in der Planung meiner Entwicklungsschritte eben nicht sagen, der Tendenz zu folgen, alle 1-2 Jahre dann wieder zwanghaft den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen zu müssen, weil dann ist wirklich die Frage, wie viel hat man eigentlich wirklich mitgenommen an nachhaltigen Lernerfahrungen und wie viel Nachhaltiges hat man hinterlassen. Irgendwann holt einen das dann mal wieder ein. Das mag mal gut gehen, 5-6 Schritte, aber dann ist man irgendwann auf einer relativ hohen Ebene und hat nicht genügend Rüstzeug dabei, dann nochmal den nächsten Schritt zu geben. Ich habe sehr viele Kollegen dann auch scheitern sehen, die dann schon hochgelobt wurden, Anfang der 30er als die kommenden Superstars, aber dann am Ende des Tages einfach in einer hohen Funktion nicht mehr in der Lage waren, das zu bringen, was gefordert war. Deswegen einfach dieser Tendenz auch ein Stück weit zu widerstehen und auf nachhaltige Entwicklung zu achten. Das waren für mich jedenfalls ein paar Dinge, die funktioniert haben. Letzter Punkt, es wird oft heutzutage davon gesprochen, dass es wichtig wäre, gute Mentoren zu haben. Das glaube ich auch. Aber für mich waren es tatsächlich das Glück, das ist wirklich Glück, dass ich immer gute Chefs hatte. Bei der SAP, der erste, der mich geholt hatte, obwohl ich Praktikant war, der das Gefühl hatte, okay, der kann wirklich was in der Breite, der mich dann auch gefördert hat, am Ende des Tages dann auch mich aktiv positioniert hat in einem anderen nicht juristischen Bereich, obwohl er dadurch sicherlich eine gute Fachkraft dann verloren hat. Und vor allem auch mein Vorgänger als Finanzvorstand der SAP, Werner Brandt, der sehr frühzeitig mit mir ganz offen darüber gesprochen hat, wo willst du, oder in dem Fall, er hat noch mit Sie mit mir gesprochen, wo wollen Sie eigentlich hin? Ich weiß es noch wie heute, 2005, 9 Jahre bevor ich sein Nachfolger wurde, habe ich dann diese Frage mit etwas Zittern in der Stimme beantwortet und gesagt, Werner, ich würde gerne versuchen, zumindest dahin zu kommen, wo Sie hinwollen. Dann hat er seine Brille runtergezogen, er hatte so eine Art von der Nasenspitze aus dann über die Brille auf einen zu gucken, 5 Sekunden, sagt, Luca, ich traue Ihnen das zu, aber dann müssen wir einiges tun mit Ihnen. Und dann habe ich meinen MBA gemacht zusammen mit der SAP. Und dann hat er den Mut gehabt, mich, obwohl ich noch nie zuvor eine CFO-Aufgabe übernommen hatte, mich dann eben zum CFO der Deutschen Landesgesellschaft zu machen, die für die SAP natürlich sehr wichtig war, zweitgrößte Landesgesellschaft weltweit. Hat mich immer gefördert und am Ende des Tages schon Jahre vor dem Übergang dann auch mit den Gremien einfach die Saat gesät sozusagen, dass man mich dann auch als einen möglichen Kandidaten für seine Nachfolge gesehen hatte. Dieses Glück hat nicht jeder, aber es ist unglaublich wichtig und ich bin dafür heutzutage noch sehr, sehr dankbar. Und es ist auch für mich dann einfach auch Ausdruck einer Verantwortung, die ich selbst sehe, dann auch jungen Kolleginnen und Kollegen hoffentlich dieselbe Aufmerksamkeit zuturmen zu lassen.
Ja, das ist absolut inspirierend, Luca. Und außerhalb der Arbeit hast du da noch Hobbys?
Ja, ich habe ein sehr seltsames Hobby, römische Geschichte. Ich war mal kurz davor tatsächlich, bevor ich angefangen habe, Jura zu studieren, alte Geschichte und Archäologie zu studieren, bis ich dann auf den Trichter gekommen bin, dass das bedeuten würde, dass ich wahrscheinlich von meinen 40 Jahren im Job ungefähr 37 Jahre in der Bibliothek verbringen würde und eben nicht wie Indiana Jones draußen im Tempel des Todes. Und dann habe ich dann doch was anderes gemacht. Aber es ist immer noch ein Hobby geblieben. Ich kann jetzt immer noch, das will ich jetzt nicht exerzieren, alle römischen Kaiser mit Regierungsdaten von vorn bis hinten runterbeten. Ich lese viel. Kürzlich übrigens ein zweites interessantes Buch, das sich damit beschäftigt, wie das Römische Reich durch Pandemien und Klimawandel den Untergang erlebt hat. Auch sehr spannend und das ist immer noch ein Hobby, wenn ich Sport mache, was ich immer noch versuche, mittlerweile meistens dann Tennis oder Joggen. Früher habe ich auch noch ganz passabel Tischtennis gespielt. Übrigens auch interessant, sehr viele gute Manager und hohe Manager haben mal Tischtennis gespielt. Der Chef von der Schwarzgruppe zum Beispiel von Lidl, ein sehr, sehr guter Tischtennisspieler. Mit dem habe ich früher versucht, doppelt zu spielen, aber er war leider viel besser. Das sind so die Dinge, die ich immer noch versuche, heutzutage ab und zu machen.
Super, Luca, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und deine ganzen Erfahrungen und deine Einsichten mit uns zu teilen.
Lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein toller Talk. Ich freue mich schon auf die nächste Möglichkeit.
Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
Digital Connected Business. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert jetzt diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Nächsten Monat sind wir hier zurück. Falls ihr Bock habt auf einen englischsprachigen Podcast, so geht auf Connecting for Future. Vielen Dank und auf Wiederhören. Alles Gute, eure Podcast-Hosts Christian und Christian.